Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Es war einmal ein Podcast, der vor über 5 Jahren gestartet wurde. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Ihr seht, das Thema sind Märchen. Aber wir werden euch keine Märchen erzählen, sondern wir werden euch die Fakten erzählen über die spirituelle Bedeutung von Märchen. Da werdet ihr staunen, was sich bei dem ein oder anderen Märchen da so zugetragen hat, was das für eine spirituelle Bedeutung hat, was es bedeutet, vor allem die alte Hexe, was hat sie für eine Bedeutung spirituell gesehen und all solche Themen, was wir unseren Kindern teilweise mit Märchen antun. Das muss man wirklich mal sagen. Ich habe ja als Kind auch so teilweise sehr schlimme Märchen zu hören bekommen und mit meiner kindlichen Seele war das alles irgendwie lustig, wenn Kinder in die Mühle gesteckt werden und gemahlen werden. Die kindliche Seele sieht da nicht den Schmerz. Als Erwachsener denke ich mir nur so, um Gottes Willen, das kann man doch heutzutage keinem Kind mehr antun. Aber anscheinend doch, Kinder sind da einfach lustiger und deswegen schauen wir jetzt mal mit einem auch vielleicht kindlichen Blick auf die spirituelle Bedeutung der Märchen unserer Zeit. Und da frage ich direkt an meinen lieben Kollegen und Freund Alexander Palke, der jetzt in Stuttgart ist. Mein Lieber, erstmal guten Tag, ich grüße dich.
Hallo, ich grüße dich. Freue mich hier
zu sein. Hast du auch so Märchen gehört?
Ja, aber natürlich, so in Massen. Also, hattest du ein Lieblingsmärchen?
Tatsächlich von der Struwwelpeter. Also ich fand das irgendwie richtig geil, muss ich sagen, als Kind. Ja, was da alles passiert ist mit den Kindern, das klingt aus heutiger Sicht, muss man sich dafür schämen, aber das habe ich sehr gemocht. Wie ist es bei dir?
An den kann ich mich auch noch erinnern und ich habe sogar so ein Buch von dem gehabt, das mich auch sehr beeindruckt hat. Also es war auf jeden Fall auch einer der Märchen, die ich mochte. Interessanterweise, dass du das gerade sagst. Ich hatte aber auch Hörspielkassetten und vor allem hatte es mir da das Rumpelstilzchen angetan. Ah. Und ja, das reißt sich ja am Ende in zwei und so weiter. Und das ist eigentlich auch, weil der Name erkannt wurde. Also es ist, aber das konnte ich nicht oft genug hören. Und auf der zweiten Seite waren drauf die Bremer Stadtmusikanten. Die habe ich eigentlich auch ganz gerne gehört.
Oh, auch herrlich. Ja. Herrliches Märchen, vor allen Dingen auch von einer guten, schönen Welt, also von der dunklen Welt, von Rumpelstilzchen hin zu einer schönen Welt. Und das Rumpelstilzchen, das erlebt man ja öfters mal draußen, ne? Menschen, die absolut durchdrehen.
Ja, die absolut durchdrehen, leider, da ist viel Wahres dran. Man hat mir später gesagt, dass es auch plutonisch ist. Also Pluto ist ja der Herrscher des Skorpion. Ich bin ja Skorpion von Sternzeichen und dann hat sich das natürlich für mich irgendwie so dieser Kreis geschlossen. Das ist deswegen wahrscheinlich auch irgendwie mein Lieblingsmärchen, weil es auch irgendwie was Skorpionisches an sich hat, was mir damals natürlich nicht bewusst war als Kind. Der Wolf und die 7 Geißlein fand ich grausam. Da hatte meine Mutter mir eine Schallplatte immer vorgespielt. Da hat ja diese Geißlein wirklich gegessen. Und dann irgendwie wurden die wieder aus dem Bauch rausgeschnitten, glaube ich. Ja, das ja, war also irgendwie
genau.
ganz
war wie so. Weil die waren alle am Leben. Die waren ja, ja alle am Leben. Ja, von daher nur der Wolf wurde dafür getötet.
Ja, richtig, richtig, ja. Also da siegte dann doch das Gute und da war der Wolf böse irgendwie. Und deswegen, ja, hat man sich da. Man hat sich aber trotzdem als Kind irgendwie gefürchtet. Also ich weiß nicht. Wir gucken heute aber mal rein, Leute. Also, ja, bitte?
Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Wir haben übrigens für die Hörer, die mal denken, dass ich dem Alex so böse ins Wort falle, wir haben so circa immer so eine halbe Sekunde Zeitverzögerung, weil wir übers Telefon miteinander sprechen und dann klingt das immer so, als wenn ich so unverschämt bin und Alexander in seinen Worthülsen, die sehr wertvoll sind übrigens, immer wieder unterbreche und ich so ein böser Unterbrecher. Nee, was ich fragen wollte, wo wir eben kurz über das Rumpelstilzchen und den Skorpion gesprochen haben, weil lieber Alex, ganz indiskret, gibt's bei dir auch so eine Rumpelstilzchen-Energie, wenn man irgendwie bei dir was rausfindet, wo er sagt, der Alex so, boah, das darf niemand wissen.
Ich denke schon, also ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Skorpione natürlich, dass die sehr, also böse ist immer so ein fürchterliches Wort, ne? Aber die haben natürlich eine dunkle Seite in sich und eine schwierige, verbohrte Seite, sagen wir mal so. Die sind sehr verbohrt. Und wenn sie ihr Sternzeichen nicht erlöst leben, ne? Man hat natürlich die Möglichkeit, bei jedem Sternzeichen das auch auf eine positive Art und Weise zu leben. Und ein Skorpion hat natürlich die Möglichkeit, irgendwann diese Verbissenheit abzulegen. Aber was es beim Rumpelstilzchen auf sich hat, dieses Rumpelstilzchen ist total verbissen mit, nein, 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 du errätst meinen Namen nicht, ganz sicher nicht, nein, 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 den errätst du nicht. Und dann kommt ja die Königin immer wieder und rät den Namen, ist immer der Falsche. Und es ist einfach so verbohrt und fixiert, dass diesen Namen einfach keiner erraten darf und wird. Und in dem Moment, wo es mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, nämlich dass die Königin den Namen tatsächlich herausgefunden hat, reißt es sich in zwei. Heißt übersetzt so viel wie, der Pluto reißt sich in zwei. Er löst sich sozusagen auf. Im Grunde genommen geht es dann darum, dass man einfach diese Fixierungen oder dieses Verbohrte löst, ja, weil die Wirklichkeit einfach größer ist als diese Verbohrtheit. Also es ist einfach nicht die Wahrheit. Man kann, die Natur fließt, es verändert sich und es gibt in Wirklichkeit nichts, was man wirklich richtig verbergen kann. Alles ist letzten Endes irgendwie aufdeckbar. Naja, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Da gibt es natürlich einen tiefen psychologischen Hintergrund, warum das eben plutonisch ist, nämlich dass man einfach diese Fixierungen irgendwann mal löst. Und ich habe mal so ein Buch gelesen, wo dann einfach solche Märchen erklärt wurden. Und ich habe mich interessanterweise eben gerade mit diesem Rumpelstilzchen sehr beschäftigt. Da kommen wir heute sicherlich auch noch zu. Aber es ist wirklich so, diese Märchen haben tiefere Bedeutung, ja. Auf jeden Fall. Also von daher, heute bin ich, hoffe ich, nicht mehr so verbohrt und, ne, und kann die Sachen ein bisschen gelassener sehen. Also man arbeitet ja an sich.
Das ist doch schön.
Ne? Man erlaubt sich ja im Leben, sich weiterzuentwickeln.
Ja, ich glaube, sonst würden wir auch gar nicht so gut miteinander arbeiten können, weil ich auch jemand als Löwe, muss ich kurz dazu sagen, war, der lange Zeit, ich bin sehr stur, ich kann auch sehr stur sein, in vielen Punkten habe ich das auch aufgelöst und ja, wir würden uns wahrscheinlich nicht gut verstehen. So gehen wir doch mittlerweile, wir sind immer schon gut miteinander umgegangen seit der Zeit, wo wir uns kennen. Und das ist natürlich schön, wenn man diese, ich sag mal, schwierigen Seiten von einem dann doch los wird und dass dann auch Löwe und Skorpion miteinander gut arbeiten können, weil die sind auch nicht unbedingt dafür gemacht, diese beiden Sternzeichen, dass sie gut miteinander auskommen. Das ist einfach so.
Nee, nicht von Natur aus, ne? Also ich glaube, wenn jemand sich so ein bisschen weiterentwickelt oder zwei Menschen, dann kann das schon funktionieren. Aber ja, das ist mal natürlich klar. Auf der anderen Seite, Aszendent Waage, bei mir gleicht das natürlich auch schon immer so ein bisschen aus. Was ist nochmal dein Aszendent? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Steinbock.
Ah ja, okay. Also ja gut, okay. Also
auch kompliziert.
Es ist alles kompliziert und man muss natürlich sagen, diese Märchen, und das werden wir gleich sehen, es ist natürlich immer eine Überspitzung. Also natürlich reißt sich nicht jeder Skorpion in zwei, nicht jeder Skorpion ist ein Selbstmordattentäter, ja, um Gottes Willen. Das ist natürlich Quatsch, aber in seiner ganz extremen negativen Ausprägung kann natürlich sogar sowas dann mal im Einzelfall passieren, dass dann auch Menschen so wirklich völlig durchdrehen. Ja? Aber das ist natürlich hier nicht gemeint, das ist eine Überspitzung und da gucken wir uns jetzt auch hin, nämlich mit dieser spirituellen Bedeutung. Und da werdet ihr euch bestimmt dem einen oder anderen auch so ein bisschen wiederfinden und das noch ein bisschen besser verstehen, denn die Märchen wurden oder werden ja in vielen spirituellen, psychologischen und auch religiösen Traditionen halt nicht nur als Unterhaltung verstanden für die Kinder oder für die Erwachsenen, sondern sie sind eben tatsächlich symbolische Landkarten der menschlichen Entwicklung. Ja, ihre Figuren, die Prüfungen, die sie bestehen müssen, aber auch die Wunder, die passieren, stehen für innere Prozesse im Menschen tatsächlich. Dazu gehört Angst, dazu gehört Reifung, Verlust, Erkenntnis, Transformation oder eben auch die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, und ganz zentral in der spirituellen Bedeutung ist die Reise der Seele, die sich in den Märchen auch wiederfindet. Also, zum Beispiel, ein Mensch verlässt das Vertraute,
er gerät in Gefahr oder Dunkelheit, er besteht Prüfungen und wenn er die Prüfung bestanden hat, kehrt er verwandelt und hoffentlich etwas weiser zurück. Und das ist eben das Muster, dem viele Märchen folgen und dem aber auch das menschliche Leben folgt. Wir alle haben irgendwann die Situation, wir verlassen das Vertraute. Wir geraten in Gefahren oder in Dunkelheit, im übertragenen Sinne vielleicht nicht mehr wie früher, dass uns der Feind, dass uns der Bär begegnet in der Wildnis und uns sozusagen erlegt, aber die vielen kleinen Gefahren, die, dass wir Prüfungen nicht bestehen, dass wir sozusagen in eine Falle laufen, einen falschen Weg gehen oder und eben in der Dunkelheit mit unseren Schattenseiten konfrontiert werden im Leben, durch Partnerschaft, durch Beruf, aber auch schon viel früher, durch Schule, Lehrer, Mitschüler, da fängt es ja schon an. Da haben wir dann schon Prüfungen und nicht nur die Schulprüfungen, sondern eben auch schon die seelischen Prüfungen. Und am Ende des Lebens kehren wir, und das sollte so sein, verwandelt zurück. Und wenn wir irgendwann am Sterbebett liegen, werden wir sicherlich sagen, wir haben irgendwas gelernt und verstanden in diesem Leben oder haben uns mit irgendwas weiterentwickelt. Das wäre so der Idealzustand, dass wir sozusagen wieder heimkehren als etwas weiser, als dass wir gekommen sind. Ja, also, und das Ganze ähnelt eben diesen alten Initiationswegen. Ja, wir hatten auch hier schon mal in dieser Reihe das Thema Initiation, nur mal so als Hinweis. Das sind spirituelle Entwicklungen. Also der Wald zum Beispiel symbolisiert oft das Unbewusste oder eben das Unbekannte. Ja? Die Reisen hinein bedeutet, sich den eigenen Ängsten und verborgenen Anteilen zu stellen. Dann gibt es auch diese Archetypen und inneren Kräfte. Der bekannte Psychologe Carl Gustav Jung sah Märchen immer als Ausdruck kollektiver archetypischer Bilder und damit meinte er, dass da etwas verkörpert ist, was wir Menschen alle auf die eine oder andere Weise durchmachen. Natürlich ist jeder Lebensweg individuell, aber kollektiv, alle haben wir sozusagen ähnliche Bilder, die uns da irgendwie auf unserem Weg begleiten. Also, Manuel hat vorher schon gesagt, zum Beispiel, die Hexe, ja, spielt eine Rolle. Da kommen wir noch drauf, was sie bedeutet. Aber auch der weise Alte zum Beispiel, der Schatten, das göttliche Kind, der Held oder die verwandelnde Liebe. Das sind alles Figuren, die eben nicht nur Charaktere sind, sondern Kräfte im Inneren des Menschen repräsentieren. Das heißt, das sind Stellvertreter für innere Wesen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Rumpelstilzchen zu sprechen kommen, dann ist das ein Teil von mir selbst, wofür das Rumpelstilzchen steht, nämlich diese Verbohrtheit, an etwas festzuhalten, ja, obwohl, wie das Märchen am Ende offenbart, es eine größere Wirklichkeit gibt, nämlich etwas, dass etwas offenbart wird nach außen, was sich vielleicht als skorpionischen Anteil einfach im Verborgenen halten wollte. Und da kann sich dann jeder fragen, was ist das bei mir? Na, wo habe ich solche Teile in mir? Ja, und was wir in Märchen eben auch erleben, die Transformation durch Leiden. Ja, und das passiert ja uns Menschen auch. Zum Beispiel geschieht Wandlung sowohl im Märchen als auch im realen Leben fast nie ohne eine Krise. Und wenn wir unser Leben anschauen, haben wir unsere Veränderungen auch immer in Krisen herbeigeführt. So, in Märchen wird zum Beispiel Asche zu Gold oder Frösche werden zu Prinzen. Ja? Verbannung führt zu Erkenntnis. Also spirituell gesehen bedeutet das, Entwicklung entsteht oft durch Verlust, Geduld, Opfer oder das Durchqueren einer dunklen Nacht. So, und was ganz spannend ist in Märchen, das Unsichtbare wirkt mit, auch vergleichbar mit unserem Unterbewusstsein. Märchen nehmen nämlich selbstverständlich an, dass die Welt mehr enthält als das Sichtbare. Und damit sind Märchen hochspirituell, denn sie repräsentieren zum Beispiel sprechende Tiere. Aber auch Magie, Schicksal, Wunder, hilfreiche Wesen. Und das sind alles Hinweise, dass das Leben eben eine tiefere Ebene besitzt, Intuition, Vorsehung, Seele oder auch göttliche Ordnung. Und somit werden auch Gut und Böse hier als innere Realität sichtbar. Also das Böse im Märchen ist häufig nicht nur äußerlich, Drachen, Hexen oder Dämonen, sondern sie stehen eben für diese Elemente in uns selbst, wie zum Beispiel Gier, Angst, Macht, Missbrauch, Erstarrung oder auch Egoismus. Und der Held im Märchen muss diese Kräfte überwinden, nicht nur bekämpfen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir müssen diese Dämonen in uns überwinden und nicht nur bekämpfen. Und das ist eben, geschieht eben durch diese Prüfungen im Leben und durch diese Wandlungskrisen. Viele Märchen zeigen, der Dummling wird König, die Arme findet Wahrheit und das reine Herz siegt über die Macht. Spirituell deutet das auf Demut, Offenheit und Vertrauen hin. Eigenschaften, die in vielen religiösen Traditionen auch als Weg zur Weisheit gelten. Ja, da frage ich mal dich, mein lieber Manuel, warum um alles in der Welt wirken Märchen, obwohl sie schon so alt sind, bis heute? Und warum haben sie nie an Aktualität verloren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns natürlich immer wieder erhoffen, dass wir in einer Welt leben, wo wir märchenhaft leben können. Also das heißt, wo wir auch unser Leben ein bisschen mehr in eine Verträumtheit bringen. Und wir sind zwar Menschen mit einer gewissen rationalen Ebene, wir haben natürlich auch unseren Verstand und wir schauen uns das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen kritisch an, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch immer wieder uns verwandeln. Also wir wollen die Möglichkeit haben, uns zu verwandeln, um uns von dem jetzigen Zustand ein bisschen zu verdrängen. Und das betrifft nicht nur Menschen, die aktuell vielleicht Probleme haben, die also gerade in der Liebe nicht weiterkommen und sich dann, es gibt ja diese berühmten Bollywood-Filme, wo ja auch immer viel von Liebe erzählt wird. Und da sagt man auch immer gerne, dass jüngere Frauen diese Filme absolut lieben, weil sie sich dann da reinträumen in diese wunderbare Liebe. Es gibt auch, das ist jetzt so ein kleiner Insider zwischen Alex und mir, ja auch bei Adelshäusern gibt es Liebe, wo sich Frauen manchmal zwischen zwei Männern entscheiden müssen. Ja, also ich empfehle es allen Leuten mal, die jetzt sich fragen, warum wir beide da jetzt lachen, einfach mal Alexander Palke mal gut zu googeln und dann werden sie rausfinden, warum wir beide da jetzt lachen mussten. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gesagt, mein lieber Alex.
Nee, alles gut.
So. Und deswegen, wir lieben es auch einfach mal zu träumen. Und das ist das Schöne, denn mit Märchen können wir natürlich auch unsere Fähigkeiten weiterentwickeln. Und da fragt man sich, wie geht das überhaupt? Wie kann man denn mit Märchen arbeiten und auch auf dem spirituellen Weg und generell sich weiterentwickeln durch Märchen? Und da staunt man, aber Märchen, die wirken ja auf dem spirituellen Weg erstaunlich tief, weil sie halt so eine Art symbolische Landkarte der Seele darstellen. Und viele alte Märchen, die erzählen ja nicht nur Geschichten, sondern auch innere Entwicklungswege. Da geht es dann um Ängste, um Verlust, aber auch Versuchung und Schattenseiten. Und teilweise dann auch um die positiven Dinge wie Mut, Liebe, Wandlung und dann auch so eine Art Wiedergeburt des Menschen. Und Märchen zeigen uns halt, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu verändern, so wie Alexander das am Anfang schon gesagt hat. Es gibt eine Verwandlung und danach gibt es eine Wiedergeburt. Man wird zu einem neuen Menschen. Und natürlich haben Märchen den Vorteil, dass da oftmals durch diese Wandlung es keine negativen Konsequenzen gibt. Also die Nebenwirkungen einer Verwandlung, die man vielleicht im wahren Leben so hätte, die gibt es natürlich im Märchen nur in einer sehr abgespeckten Form. Oder manchmal halt in einer übertriebenen Form, dass dann alles am Ende schief geht. Aber Märchen zeigen uns, wir können uns verändern. Warum das bei Märchen oft so einfach geht, liegt daran, dass Märchen oftmals nicht unbedingt eine Logik mit drin haben. Die sind archetypisch und deswegen ist es so, dass sie uns total berühren, weil wir sagen, Mensch, das würde ich auch gerne können. Diese Superkräfte hätte ich auch gerne oder dieser Weg, den würde ich mich gerne trauen, den da diese Prinzessin oder dieser Prinz gemacht haben. Und das ist das Schöne, man kann trotz allem mit Märchen daran arbeiten, so ein bisschen seine Seele zu reinigen. Und man kann sich die Märchen als Spiegel der eigenen Seele anschauen. Und man kann sich dann die Fragen stellen, wie zum Beispiel, die Frage hat sich, glaube ich, jeder schon gestellt, welche Figur bin ich denn da gerade? Und vor welcher Prüfung stehe ich in meinem Leben? Oder wo verrate ich mich selbst? Oder wo halte ich mich aus Angst fest? Oder auch, welche Figur lehne ich ganz besonders ab und warum? Und das ist interessant. Gerade wenn man bestimmte Figuren einfach ablehnt, dann muss man sich natürlich hinterfragen, warum macht man das? Also, es gibt so ein paar Beispiele. Der Wald in Märchen, der steht halt oft für das Unbewusste oder für eine Lebenskrise. Die Hexe, die kann natürlich für Angst, Kontrolle oder verdrängte Schatten stehen oder auch für die Schwiegermutter. Der Prinz oder die Prinzessin symbolisieren manchmal den inneren Wert oder auch das wahre Selbst. Und der Drache, der steht häufig ebenfalls für Angst, aber auch für Trauma oder innere Blockaden. Und die Reise, die symbolisiert die Entwicklung. Und dadurch wird das Märchen schon fast so ähnlich wie ein inneres Tarotbild. Man kann Märchen aber auch meditativ erleben. Und man kann Märchen ganz bewusst langsam lesen und danach die Augen schließen. Und dann stellt man sich den Wald vor. Oder begegnet einer Figur ganz bewusst und man fragt die Figur, was willst du mir zeigen? Und dann beobachtet man, was innerlich auftaucht. Und das funktioniert tatsächlich so ähnlich wie eine geführte innere Reise oder eine aktive Imagination nach Carl Gustav Jung. Und viele Menschen merken dabei, dass ein Märchen sie plötzlich und emotional verändert. Und das ist ganz interessant, sobald man also dieses Märchen mit dem eigenen Leben verbindet. Und was auch sehr spannend ist, es gibt ja Märchen, die sich sehr, sehr gut in unser Leben integrieren lassen, dass man eigene Lebensphasen in Märchen wiedererkennt. Das heißt ja sowieso nicht umsonst, dass jeder Mensch bestimmte spirituelle Phasen durchlebt und dann spricht man hier von den sogenannten Märchenphasen, die wir durchleben. Als Beispiel, als Motiv ist das Verlassenwerden mit der spirituellen Bedeutung, dass man sich von seinem alten Selbst löst oder auch der dunkle Wald, der steht dann für Orientierungslosigkeit. Die Prüfung im Märchen steht für Wachstum und die Helferfigur steht für Führung und Intuition, aber auch der Todesschlaf steht für innere Erstarrung, das Wiedererwachen für Bewusstwerdung und die Heimkehr für den inneren Frieden. Dadurch versteht man dann die Krisen auch ein bisschen differenzierter, also nicht nur als Schatten, sondern auch als Initiationsweg. Und man kann, jeder hat ja sein Lieblingsmärchen, das hat ja Alex am Anfang so schön gefragt, wahrscheinlich habt ihr auch ein Lieblingsmärchen, man kann natürlich auch mit seinem Lieblingsmärchen arbeiten, denn es ist so, dass Das macht mir jetzt Angst, was ich jetzt gerade hier lese, dass Märchen einen nicht zufällig anziehen, um Gottes Willen. Also ich bin ja genau das Gegenteil vom Struffelpeter. Okay.
Oh je.
Um Gottes Willen, das macht mir jetzt echt Angst. Aber gut, Alexander hat Rumpelstilzchen. Das ist auch, ist auch schon.
Ich hoffe, ich sehe nicht so aus wie das Rumpelstilzchen.
Das war ja eine sehr spannende Figur vom Aussehen, ja. Das stimmt, wo er dann ums Feuer herumtanzt.
Eine Zipfelmütze auf.
Oh mein Gott, ja. Also ich schneide den Anfang, den wir gemacht haben, raus, mein lieber Alex, weil Leute denken sonst, wir sind ganz, ganz verrückte Personen. Ja, Künstler halt, die alle ein bisschen neben der Kappe laufen, zum Beispiel neben der roten Kappe, wie bei Rotkäppchen. Wer Rotkäppchen gerne mag, der steht für das Thema so, festhalten, tief durchatmen, Naivität, Verführung, Bauchgefühl. Wer die Schöne und das Biest besonders liebt, da geht es um die Liebe, die die Schattenseiten heilt. Das Aschenputtel, da geht es um das Thema Selbstwert, trotz Erniedrigung. Bei Dornröschen geht es um das innere Erwachen nach langer Starre und der Froschkönig. Da geht es um die verdrängten Anteile, die man wieder annimmt. So, man kann sich dann fragen, warum berührt mich gerade dieses Märchen? Und da liegt sehr oft das persönliche Lebensthema verborgen. Man kann natürlich auch, und das machen einige Menschen, ein Märchen schreiben, und zwar als spirituelle Arbeit. Kann auch einen Roman schreiben als spirituelle Arbeit, aber auch Märchen. So, und sehr kraftvoll ist das natürlich dann besonders, wenn man also eher intuitiv das Märchen schreibt. Also nicht als perfekter Autor, sondern einfach intuitiv, vielleicht einfach auf ein Blatt Papier. Dann kann man sich natürlich, oder man stellt sich dann die Frage, wer ist denn da der Held? Wovor hat er Angst? Was fehlt ihm? Welche Prüfung kommt in dem Märchen vor? Wem muss er vergeben? Und natürlich die spannendste Frage, was findet er am Ende? Und dadurch schreibt man sehr oft unbewusst die eigene innere Entwicklung nieder. So, Schattenarbeit hatten wir auch schon mal hier als Thema gehabt. Kann man auch mit Märchen machen. Denn wir wissen ja alle, dass spirituelle Entwicklung nicht nur Licht, sondern auch mal Dunkelheit bedeuten. Und da kann man natürlich auch schauen, gerade im Märchen, diese ganzen dunklen Seiten, wie die böse Königin, der Verräter, der Wolf und auch die Hexe. Und statt dass man diese Figuren jetzt grundsätzlich ablehnt, kann man sich natürlich fragen, ja, wo lebt das denn auch in mir? Oder wo manipuliere ich? Wo bin ich vielleicht neidisch? Und wo handle ich aus Angst? Das ist sehr tiefe Schattenarbeit, da muss man schon mutig sein, aber es hilft einem definitiv weiter, um sich selbst zu beleuchten. So, und die Seele eines Kindes, die kommt natürlich auch im Märchen vor. Wir kennen Kinder, wie schön die sich in Märchen hineinleben können. Die leben dann komplett in dieser Welt. Und das wünschen wir uns ja manchmal auch, dass wir genau diesen Zugang wieder haben. Also, dass wir diese Tür öffnen können in die Fantasiewelt, in die Symbolsprache. Auch das Gefühl wieder zu haben, also Märchen mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen. Aber auch gleichzeitig in schwierigen, verzwickten Situationen wieder die Hoffnung zu fühlen. Oder auch mal wieder Vertrauen zu bekommen und vielleicht auch mal den ein oder anderen Zauber durch Magie zu erleben. Und deswegen sind Märchen oft eine heilsame Sache. Gerade Kinder, die aus den 60ern, 70ern und 80ern oder noch früher geboren sind, die hatten halt eine etwas schwerere Zeit als die Kinder heute. Und da hat man sich gerne in Märchen geflüchtet, weil die Eltern ja damals doch schon ein bisschen strenger waren. Also, man sollte und das ist die Quintessenz, nicht einfach fragen, ist das Märchen wahr? Also man soll jetzt nicht da so analytisch reingehen, sondern man soll sich einfach fragen, welche Wahrheit erzählt es denn über die menschliche Seele oder über deine Seele? So, das war jetzt sehr tiefgreifend. Und wenn wir schon so tiefgreifend sind, dann fragen wir uns natürlich, und das frage ich dich mal, lieber Alex, gerade bei dem Thema Hänsel und Gretel kennt jeder das Märchen. Was ist denn da die grundlegende spirituelle Botschaft dahinter?
Ja, das habe ich mich als Kind noch nicht gefragt, als ich mich mit Hänsel und Gretel beschäftigt habe. Und ich bin froh, das jetzt heute tun zu können. Also, Hänsel und Gretel, ihr habt das sicherlich auch gehört als Kind. Es sind ja so diese Märchen, die ja im Grunde genommen jeder irgendwie schon mal mitbekommen hat. Und manche wurde vorgelesen, das ist natürlich die eine Sache. Den anderen wurde das vorgespielt auf einem Hörspiel, so wie mir meistens. Ich habe dann doch irgendwo auch diese Märchen über Hörspiele gehört, zum Beispiel über diese Kassetten, die wir ja auch noch kennen, die sind natürlich auch noch heute aktiv. Natürlich wird das heute eher über Streamingdienste dann oft gehört und den Kindern eben sozusagen auch vorgespielt. So, Hänsel und Gretel beschreibt den schmerzhaften, aber notwendigen Prozess des spirituellen Erwachens und Erwachsenwerdens. Das Aussetzen der Kinder im Wald, was ja schon mal etwas Grausames ist, das symbolisiert den Verlust der kindlichen Naivität und den harten Stoß in die Dualität der materiellen Welt. Die weiße Ente, die die Kinder am Ende über das Wasser trägt, steht symbolisch für die göttliche Gnade und den Übergang in eine neue, reinere Bewusstseinsebene nach bestandener Prüfung. Der Wald selbst ist der Raum des Unbewussten, in dem sich der Mensch seinen tiefsten Ängsten stellen muss. Die Hexe repräsentiert die verschlingende, destruktive Aspekte der materiellen Bindung und der Egomanie, die überwunden werden muss. Indem Gretel die Hexe in den Ofen stößt, nutzt sie die Kraft der Transformation, nämlich das Feuer, um das niedere Selbst zu vernichten. Man könnte auch sagen, das Ego. Die Heimkehr als reife Individuen mit Schätzen zeigt, dass spiritueller Reichtum nur durch das Durchschreiten der inneren Dunkelheit erlangt werden kann. Und dann kommen wir zum Dornröschen und fragen uns, was hat denn das Spinnen und der Schlaf in Dornröschen zu bedeuten aus spiritueller Sicht? Ja, das Spinnen symbolisiert das Weben des Lebensfadens. Das Schicksal, das Karma und die Verstrickung des Geistes in der Materie. Der Stich an der Spindel am 15. Geburtstag steht für den Eintritt in die Geschlechtsreife und das gleichzeitige Einschlafen des höheren Bewusstseins. Der 100-jährige Schlaf ist kein physischer Tod, sondern ein Zustand der Inkubation, der inneren Einkehr und der spirituellen Latenz. Die Hecke aus Dornen, die das Schloss umwächst, repräsentiert die Blockaden, Illusionen und Schutzmechanismen des menschlichen Egos, die die Seele von der Außenwelt isolieren. Erst wenn die Zeit reif ist, und das steht eben hier für die göttliche Fügungen, öffnet sich die Hecke als Blütenwand für den reinen Impuls des Erlösers. Es ist der Prinz. Und der Kuss des Prinzen ist der Funke der Erleuchtung, der die schlafende Seele, die Anima, wieder mit dem göttlichen Geist, dem Animus, vereint und die Ganzwerdung des Menschen einleitet. Wie lässt sich die Symbolik der Erlösung in
die sieben Raben spirituell deuten, kennt ihr vielleicht auch. Die sieben Raben verkörpern die zu Vögeln verwandelnden Brüder, den Zustand des Intellekts, der sich vom Herzen entfremdet hat und in die Dimensionen des flüchtigen, geistigen, ohne Erdung abgehoben ist. Die Schwester repräsentiert die reine, bedingungslose Liebe der Seele, die sich auf die Suche nach den verlorenen Aspekten des Selbst macht. Ihre Reise führt sie zur Sonne, der heißen, verzehrenden Rationalität und zum Mond, der kalten Emotionalität und schließlich zu den Sternen, was einer kosmischen Reise durch die Bewusstseinsebenen entspricht. Dass sie sich selbst das Fingerchen abschneidet, um das Glastor zum Glasberg zu öffnen, ist ein radikales Symbol des Selbstopfers. Auf dem spirituellen Pfad erfordert die endgültige Erlösung in Integration der inneren Kraft oft das Aufgeben eines Teils des Egos oder des persönlichen Komforts. Was symbolisiert nun der Eisenofen im gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm? Der Eisenofen ist ein starkes Symbol für die Verhärtung, Kapselung und Blockierung der Gefühlswelt durch Traumata oder karmische Lasten. Der Prinz, der darin gefangen ist, repräsentiert das göttliche Potenzial oder auch den göttlichen Funken im Menschen, der durch Erstarrung und Rationalismus, nämlich das Eisen, von der Welt abgeschnitten ist. Die Prinzessin, die ihn durch die Ausdauer und das Durchbrechen von Prüfungen befreit, steht für die aktive, suchende Seele. Das Freikratzen des Ofens mit Selbsterkenntnis und der Auflösung von psychischen Panzern, die anschließende Flucht über Hindernisse wie die große Flut und das Glasgebirge zeigt, dass nach der ersten Befreiung durch die Bewährung im Alltag und die Festigung des neuen Bewusstseinszustandes folgen müssen. Also, das sieht man hier auch nochmal ganz stark. Das sind immer unsere Aufgaben im Leben, die sich da einfach sehr konkret widerspiegeln. Und wenn wir uns vor diesem Hintergrund nochmal die Märchen bewusst machen oder vielleicht auch dein Lieblingsmärchen, dann weißt du so ein bisschen, um was es in deinem Leben auch geht. Welche tiefenpsychologische und spirituelle Rolle spielt denn jetzt die Stiefmutter in Märchen wie zum Beispiel Schneewittchen, auch sehr bekannt? Die Stiefmutter ist die Personifikation des Schattens im jungianischen Sinne und stellt die zerstörerische, narzisstische Seite der materiellen Natur dar, während die leibliche Mutter oft für die schützende, göttliche Urquelle steht, die früh stirbt, zwingt die Stiefmutter das Individuum zur Entwicklung, indem es sie verfolgt. Und spirituell gesehen ist sie der notwendige Antagonist, denn ohne ihre Grausamkeit würde die Seele, dafür steht eben Schneewittchen, im Zustand kindischer Unschuld verharren und niemals individuelle Reife erlangen. Der sprechende Spiegel der Stiefmutter ist das Symbol für das unbarmherzige Ego, das sich ständig vergleicht und seine Bestätigung im Außen sucht. Die Stiefmutter treibt die Seele in den Wald. Und das, haben wir vorhin gehört, das ist das Unbewusste. Und dort findet die Transformation statt, durch die Arbeit mit den sieben Zwergen. Das sind auch die sieben Hauptenergiezentren oder Planetenkräfte. Ja? Also diese Transformation mit den sieben Zwergen ist die Arbeit mit den sieben Planetenkräften analog. Dann gibt es in einem Märchen wie zum Beispiel die weiße Schlange ja auch drei Tierhelfer. Und was heißt nun das? Also diese Tierhelfer, das sind ja hier Fische, Ameisen und Raben, repräsentieren die Versöhnung des Menschen mit der Natur und die Integration der verschiedenen Schichten des Unbewussten, indem der Held, der spirituelle Sucher, den Tieren hilft, zeigt er Mitgefühl und überwindet den menschlichen Hochmut. Als Gegenleistung unterstützen ihn die Tiere bei Aufgaben, die der menschliche Verstand alleine nicht lösen kann. Die Fische stehen für die Beherrschung des Wasserelements, die Gefühlswelt und das kollektive Unbewusste. Die Ameisen für die Erde, Ausdauer, Detailarbeit, Struktur. Und die Raben für die Luft, Intuition, geistige Schau, höhere Weisheit. Spirituell bedeutet dies, wer im Einklang mit der Schöpfung lebt und seine niederen Triebe veredelt, dem stehen der verborgenen Kräfte des Kosmos bei der Erfüllung seiner Lebensaufgabe zur Seite. Also diese Kräfte sind dann da. Das heißt also, wer auf dem richtigen Weg ist, kriegt auch Unterstützung. Das kann man hier rauslesen. Ja, da fragt man sich zum Beispiel, warum muss der Held in der Teufel mit den drei goldenen Haaren, warum muss er in die Unterwelt reisen? Auch ein breites Thema in der Mythologie, die Reise in die Unterwelt. Es ist sozusagen symbolisch für, man könnte in Anführungszeichen sagen, ja, die Hölle. Es ist der klassische Mythos der Nekia, der Nachtmeerfahrt der Seele, die jeder spirituelle Sucher durchlaufen muss. Die drei goldenen Haare des Teufels symbolisieren die höchste göttliche Weisheit und Lebenskraft, die im tiefsten Schatten des Unbewussten verborgen liegt. Denn auch der Teufel ist letztlich ein gefallener Aspekt des Lichts. Der Held, ein Glückskind, fürchtet sich nicht, weil er im tiefen Vertrauen verankert ist. Die Fragen, die er unterwegs aufgreift, also zum Beispiel, warum ein Brunnen kein Wasser mehr gibt, ein Baum keine goldenen Äpfel trägt und der Fährmann immer fahren muss, sind existenzielle Fragen nach dem Versiegen der Lebensenergie. Das Holen der Haare und das Lösen der Rätsel symbolisieren die Transformation von Lebenskrisen in spirituelle Weisheit und die Befreiung der blockierten Lebensenergie. Und da kommen wir jetzt zum Froschkönig und seiner Bedeutung. Und das ist besonders spannend, denn der Froschkönig beschreibt den spirituellen Alchemieprozess der Veredelung, und zwar des Niederen zum Höheren. Die goldene Kugel der Prinzessin ist das Symbol für die Ganzheit der Seele und das unschuldige solare Bewusstsein. Das Hineinfallen der Kugel in den tiefen, dunklen Brunnen symbolisiert den Sündenfall oder das Absinken des Bewusstseins in die materiellen Tiefen. Der Frosch repräsentiert das unbewusste, triebhafte, oft als hässlich oder abstoßend empfundene Triebleben des Menschen. Die spirituelle Lektion besteht darin, dass das Verdrängte nicht ignoriert werden darf. Das Verdrängte wird symbolisiert durch den Frosch. Also, dass es nicht verdrängt werden darf, sondern dass es integriert werden muss. Das an die Wand werfen des Frosches ist hier kein Akt der Grausamkeit, sondern ein symbolischer Akt der radikalen Konfrontation und der Ich-Auflösung, durch den die Maske der Hässlichkeit fällt und die wahre königliche Natur des Geistes offenbar wird. Und da gucken wir nochmal genauer hin, was die Alchemie der drei Metalle bedeutet, also Kupfer, Silber, Gold. In vielen Märchen betritt der Held nacheinander einen kupfernen, einen silbernen und auch einen goldenen Wald oder Palast. Diese spiegelt exakt die Stufen des alchemistischen großen Werkes, das sozusagen Opus Magnum, wider. Kupfer ist der Venus zugeordnet und steht für die Reinigung der Emotionen, der Triebe und der sinnlichen Liebe. Silber gehört zum Mond und symbolisiert die Läuterung des Verstandes, der Intuition, der Astralebene und das Erlangen der inneren Klarheit. Gold ist der Sonne zugeordnet und repräsentiert die höchste Stufe, das solare Bewusstsein, die Erleuchtung und das Finden des wahren, unsterblichen Selbst. Das Durchschreiten dieser Welten zeigt, dass die spirituelle Entwicklung ein stufenweiser Prozess ist, bei dem die groben Schichten des Seins schrittweise in feinere, göttlichere Schwingungen transformiert werden müssen.
Ja, und da frage ich mal dich, mein lieber Manuel, welche tiefere Bedeutung hat jetzt das Motiv von Aschenputtel? Denn das ist ja auch ein Märchen, das wir alle kennen. Was hat es mit der Arbeit in der Asche auf sich?
Das ist sehr spannend, weil da geht es jetzt sehr, sehr tief hinein. Denn wir wissen ja alle, Asche ist das, was übrig bleibt, wenn alles Vergängliche verbrannt ist. Und das symbolisiert Demut, aber auch Vergänglichkeit, Reinigung und die Stufe der Nigredo, also der Schwärzung in der Alchemie. Und dass Aschenputtel in der Asche sitzen muss, das zeigt die freiwillige oder aber auch die erzwungene Reduktion des Egos auf das absolut Wesentliche. Dann kommen wir noch zu den Linsen und Erbsen, die sie ja sortieren soll. Wir kennen ja den Spruch, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Die stellen die Gabe der Unterscheidungskraft, also der Viveka, dar. Eine zentrale spirituelle Tugend, bei der das Wahre vom Unwahren und das Vergängliche vom Ewigen getrennt wird. Und die Tauben, die ihr helfen, das sind praktisch Symbole oder sie sind Symbole des Heiligen Geistes und der göttlichen Inspiration. Und ihr prachtvolles Kleid und der gläserne Schuh, die symbolisieren den Lichtleib und den perfekten, unzerstörbaren spirituellen Standpunkt, der sich schließlich zur königlichen Hochzeit führt. Also man sieht, wie die Märchen doch da in die Tiefe hineingreifen. Jetzt gucken wir uns mal das Rapunzel an, oder die Rapunzel, ich glaube das Rapunzel, die Rapunzel auf jeden Fall, die ist ja oben auf dem Turm, ohne eine Tür und dann kommen die Haare als Leiter zum Einsatz. Aber was symbolisiert das denn? Also der Turm ohne Tür und Treppe symbolisiert die Isolation des menschlichen Geistes, der im Elfenbeinturm des Intellekts oder in einer künstlichen von Ängsten, zum Beispiel auch die Zauberin Gürtel, geschaffenen Scheinwelt gefangen ist. So, und Rapunzel repräsentiert die isolierte reine Seele. Und ihre langen, goldenen Haare sind die Ströme von spiritueller Energie, also vergleichbar mit den Nadis oder den Kundalini-Energien im Yoga, die eine Brücke zwischen Himmel und Erde, also zwischen dem Höheren und dem Niederen schlagen können. Der Prinz, der an den Haaren hochklettert, ist der suchende Geist, der die Verbindung zur Seele sucht. Und das Erblinden des Prinzes durch den Sturz und die Dornen, das symbolisiert die Phase der dunklen Nacht der Seele, also the darkest night of the soul, in der das äußere intellektuelle Sehen vergehen muss, damit das innere spirituelle Auge durch die Tränen der Liebe und Reue wieder geöffnet werden kann. So, dann schauen wir uns mal die Frau an, die mit ihrem Schütteln Regen und Schnee auf die Welt bringt, also eher Schnee als Regen, und zwar Frau Holle. Welche spirituelle Dimension verbirgt sich denn dahinter? Also, Frau Holle ist ja eine Einweihungsgeschichte in die Gesetze des Kosmos, insbesondere in das Gesetz der Ursache und Wirkung, also dem Karma. Und der Sturz in den Brunnen ist der Übergang von der materiellen Welt in die jenseitige geistige Welt, also auf die Astralebene. Und Frau Holle ist selbst die große Mutter, die Hüterin der Naturgesetze und des Karmas. Und die Prüfungen unterwegs, also das Brot, das aus dem Ofen will und der Apfelbaum, der geschüttelt werden möchte, die testen die Bereitschaft zur selbstlosen Tat, auch dem Karma-Yoga, und das Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Und die Goldmarie, die handelt aus großem reinen Herzen und wird mit dem Goldregen des göttlichen Segens und des lichten Bewusstseins belohnt. Die Pechmarie, die agiert aus Gier und Egoismus und erntet dann auch Pech, welches das zähflüssige, dunkle Karma symbolisiert, das so lange an ihr haftet, bis es durch Läuterung abgetragen wird. So, was bedeutet denn das Motiv des Schweigens in Märchen wie die 12 Brüder? Das jahrelange Schweigen, das der Heldin auferlegt wird, um ihre Brüder zu erlösen, ja. Ist eine ja. der, ja, es ist natürlich, ich kenne dieses Märchen gar nicht. Kennst du das Märchen? Die 12 Brüder?
Ehrlich gesagt nicht, nein.
Ich habe es auch noch nie gehört. Also, aber spannend auf jeden Fall. Also, so nochmal, die Heldin, die schweigt jahrelang, es wurde ja auferlegt, um ihre Brüder zu erlösen. Und das ist halt eine der härtesten spirituellen Disziplinen, also bekannt auch als Mauna in der östlichen Tradition. Sprache wird halt oft als Werkzeug des Egos, auch um zu manipulieren, zu rechtfertigen und das innere Licht nach außen zu zerstreuen gesehen. Und durch das absolute Schweigen wird die Lebensenergie, also das Prana, nach innen gelenkt, um dort eine immense spirituelle Kraft aufzubauen. Und die Heldin, die erträgt falsche Anschuldigungen und auch den drohenden Scheiterhaufen, ohne sich zu verteidigen. Das ist aber schon sehr hart. Und dies symbolisiert das vollkommene Aufgeben des Egos und das Vertrauen in die göttliche Gerechtigkeit. Und erst im Moment des höchsten Opfers bricht der Baum, die Brüder werden erlöst, bricht der Bann und die Brüder werden erlöst und die Wahrheit triumphiert. Was also zeigt, dass wahre Transformation jenseits der Worte stattfindet. Also das finde ich, muss ich ehrlich sagen, mal wirklich sehr, sehr spannend. Und da frage ich dich jetzt nochmal kurz, mein lieber Alex, du warst ja mal in einem Zen-Kloster, da war doch auch Schweigen ein wichtiger Bestandteil, richtig?
Ja, der war sehr wichtig und es wurde tatsächlich auch beim Essen eben geschwiegen und man durfte eigentlich gar nicht sprechen. Also nur in der Bibliothek, da war es erlaubt und da...
Da, wo man normalerweise schweigt, da ist es bei euch erlaubt gewesen.
Absolut.
Verkehrte Welt.
Da durfte man sprechen, aber sonst nicht. Nee, das war nicht erlaubt. Das war eine sehr interessante Erfahrung, ja, muss ich schon sagen. Aber das, man findet wirklich total zur Ruhe und entschleunigt tatsächlich. Also ich weiß noch, als ich aus diesem Kloster rausgefahren bin, ich habe wirklich alles viel, viel feiner wahrgenommen. Also jeden Huckel auf der Straße und jeden Geruch, jedes Geräusch. Also man, das ist wirklich eine interessante Erfahrung. Also wer den Mut mal hat, den kann ich das nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
Wie lange warst du da?
3 Tage.
Aber krass, das 3 Tage.
Das ist aber lang, wenn du es nicht gewohnt bist zu schweigen, 3 Tage. Also das ist schon lang. Kommt einem schon lange vor, wenn man es gar nicht gewohnt ist, sagen wir es mal so. Ja.
Aber dann kann man ja sagen, dass 3 Tage schon ausreichen, um sich spirituell mehr mit der Umwelt wieder zu befassen. Und vielleicht auch mit sich selbst.
Deine Wahrnehmung wird extrem fein, ja, die wird extrem fein. Und dann bist du aber sehr schnell wieder in dem Alltag und gewöhnst dich auch wieder an den. Und das hält nicht so lange an. Also ich habe gemerkt, ich bin dann schon nach 1-2 Tagen, war ich eigentlich schon wieder in meinem gewohnten Modus. Also im Grunde genommen wird dann empfohlen, diese Stille und diese Meditation, das natürlich täglich weiter zu üben. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber ich habe das nicht durchgehalten.
Ja, ich glaube, in unserer Umwelt ist es auch sehr schwer. Man muss ja immer gucken, für was man sich im Leben entscheidet. Und ich finde, die Entscheidung, zurück ins wahre Leben zu gehen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil was hat man davon, wenn man als junger Mensch so geläutert durch die Gegend läuft, dass man mit seiner eigentlichen Umwelt, mit der sozialen Umwelt nicht mehr klarkommt?
Ja, also im Idealfall verbindet man es dann, ne, so beides miteinander, so die Stille, die Weisheit, und trotzdem nimmt man am Leben teil. Das ist dann sozusagen die Königsdisziplin, so wie auch ein bekannter Zen-Mönch gesagt hat, dort, wo ich war, der hat gesagt, die wahre Spiritualität findet dann sowohl hier in der Stille als auch am Münchner Hauptbahnhof statt. Also damit wollte ich nur ausdrücken, dass man tatsächlich auch ins Leben wieder rausgehen soll in der Spiritualität und dass es auch diesen Pol zur Ganzheit am Ende braucht. Das fand ich einen sehr weisen Satz und das ist natürlich schon, es gibt diese fanatischen Zen-Meister oder Mönche, die nur noch in der Abgeschiedenheit leben und nur noch im Schweigen und in der Entsagung, aber es gibt eben auch die, die tatsächlich dann auch rausgehen und auch am, in Anführungszeichen, normalen Leben weiter teilnehmen. Und ich glaube, das ist dann eigentlich die wahre Erlösung, wenn man beides leben kann.
Also in der Dualität,
ja,
beides zu können.
Genau, in der Dualität, das richtige Wort, genau, in der Dualität, ja.
Wow, finde ich sehr, sehr, sehr stark. Jetzt schauen wir noch schnell zum Abschluss auf das Märchen, das tapfere Schneiderlein. Was ist denn da los? Welche spirituelle Bedeutung ist denn da dahinter? Und bei dem Spruch, siebene auf einen Streich, da klingt das ja schon sehr nach Prahlerei. Doch spirituell gesehen steht das Schneiderlein für den Menschen, der mit einem Schlag die sieben Hauptsünden oder die sieben planetaren Fesseln des Egos in sich bezwungen hat. Das wird symbolisiert durch die sieben Fliegen auf einen Streich oder auf einem Mousbrot. Und der Schneider, der verlässt seine eigene enge Werkstatt, also die Komfortzone, ist nur mit Geist und Witz bewaffnet, und die Riesen, die er besiegt, die repräsentieren den scheinbar oder die scheinbar übermächtigen, grobstofflichen Ängste und Triebe des Egos, die jedoch durch die geistige Flexibilität und Unterscheidungskraft leicht überlistet werden können. Und das Einhornen und der Wildschweinfang zeigen die Zähmung der unbändigen, wilden Astralkräfte, und das Schneiderlein siegt nicht durch rohe Gewalt, sondern durch das Prinzip des höheren Geistes, der über die Materie triumphiert. Wow, das ist auch etwas, wo ich sagen muss, sehr, sehr viel Tiefe mit drin. Aber ich glaube, wir alle müssen schauen, dass wir haben so viele schöne Märchen heute hier gesehen, die alle was ganz Besonderes bedeuten. Man kann viel daraus lernen, und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit Märchen und Freude zu beschäftigen. Ich muss ja dazu sagen, was wir Deutschen sehr gut können, das ist wieder jetzt so ein bisschen stereotypisch, aber ich sag's trotzdem, wir sind ja alle super fleißig und das ist alles ganz toll, aber uns fehlt dann manchmal so ein bisschen die Kreativität, so sich mal zu trauen, etwas anders zu machen. Das sehen wir ja auch teilweise in unserer Industrie, die Autoindustrie. Muss ich ganz kurz politisch werden, die steht ja wirklich kurz vorm Aus, und im Fernost, da traut man sich innovativ Dinge zu machen, die man sich hier nicht trauen würde. Und ich glaube, da, wenn wir wieder mehr so ein bisschen in unseren Geist hineingehen und ein bisschen mehr uns trauen, so wie in den Märchen, ich glaube, dann hätten wir vielleicht sogar noch eine noch bessere Welt. Wer weiß. Was sagst du dazu, lieber Alex?
Ich glaube auch, das ist so ein Ding der Deutschen, die sehr gerne am Bewährten festhalten und sehr lange am Vertrauten. Und das ist so ein bisschen unsere Mentalität auch. Beständigkeit und Wertigkeit. Und bei uns fehlt eben die Innovation. Das stimmt. Wir sind manchmal nicht so mutig wie andere Länder, die einfach Dinge machen Einfach mal gucken, was passiert, ja, und nicht alles sich 100.000 Mal absichern vorher, aber dann manchmal halt auch weiterkommen.
So sieht's aus, mein Lieber. Genauso ist es. Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir.
Ja.
Wenn wir sagen, bis zur nächsten Folge. Grüße aus Berlin.
Bis zur nächsten. Grüße aus Stuttgart. Tschüss.
Tschüss. Von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.